Herzlich willkommen zur 525. Ausgabe des Sneakpots. Wir sind in einem kleinen, süßen Antiquitätengeschäft mitten in London und sitzen dort auf unserem gemütlichen Sneakpot-Sofa. Dort besprechen wir für euch den Film Paddington 2. Mit mir hier der kleine Bär, das ist Christoph Perner.
Hallo.
Und neben ihm, da sitzt Tante Lucy, Claudia Nördinger.
Hallo. Und der Lack ist langsam ab bei Stefan Giesmann.
Hallo! Ich freue mich, dass du wieder da bist, Claudia, wollte ich jetzt sagen. Jetzt sage ich es nicht mehr. Ach, in ganz ungewohnter Konstellation.
Ja, stimmt.
Hm. Haben wir lange nicht mehr so gehabt.
Ich dachte, seit der 500, nur dass wir den Bob im Schrank versteckt haben.
Ja, nee, aber in dieser Konstellation tatsächlich, es ist wirklich ultra lang her.
Ja, das stimmt.
Oh ja. Unsere Webseite würde das wahrscheinlich rauskriegen, aber oh nee, das finden wir jetzt nicht.
Ohne den Bob finden wir es nicht raus.
Ja, du kannst einfach suchen, jeden Artikel anklicken und
oh
gucken.
Oh Gott.
Ja. Gottes Willen, hör doch auf.
Genau. Gut, aber wir haben ja auch ein paar Filme mitgebracht, sogar fast aktuell. Die Claudia hat gesehen Paddington 2. Worum ging's?
Richtig. Ja, also Paddington 2 war ich tatsächlich zwischen den Jahren im Kino das erste Mal mit meiner Tochter. Deswegen ist das natürlich auch ein herausstehendes Ereignis.
Wie alt ist die jetzt? Die ist doch zwischen den Jahren
drei
geworden.
Die ist nach Weihnachten 3 geworden.
Okay, da musst du mir erzählen, wie die das verarbeitet.
Ja, genau, das würde mich auch interessieren.
Mache ich. Also, vor ein paar Jahren gab es ja den ersten Paddington-Film. Insgesamt ist das ja so, dass Paddington, der Bär, ist so, würde ich sagen, in Deutschland schon so gerade so bekannt, aber eben nicht so wie in Großbritannien, dass das so ein total präsentes Kinderbuch-Universum ist und so. Aber prinzipiell ist die Geschichte ganz einfach. Dieser kleine Paddington kommt auch im ersten Film und insgesamt in der Geschichte, kommt eben nach London, aus Südamerika ursprünglich. Und er kommt dort an und ist erstmal relativ verlassen und wird dann von der Brown-Familie aufgenommen. Und dann bekommt er diesen ich weiß nicht, so ein Duffelcoat, den er anhat, das ist so sein Markenzeichen und er hat so einen roten Hut auf und dann wird er eben zu dieser Bärenfigur, die so auch sehr bekannt ist. Und das Herausstechende an Paddington ist, dass er einerseits sehr lieb ist und gutmütig und nur das Beste will, aber er kennt sich eben nicht so aus in der Welt. Und die zweite wirklich wichtige Sache ist, dass er Orangenmarmeladen-Sandwiches über alles in der Welt liebt und damit auch versucht, öfters mal ein Problem zu lösen und so weiter. Also prinzipiell ist es natürlich eine Kinderbuchfigur, aber die ist eben in Großbritannien wahnsinnig populär und eben nicht nur bei Kindern, beziehungsweise für viele Erwachsene ist das eben immer noch so emotional belegt, weil das eben so eine Kindheitserinnerung ist. Und da gab es eben diesen ersten Film, gemacht von Paul King, der vorher, glaube ich, noch gar nicht so viel gemacht hatte, der ein sehr großer Erfolg war. Die Bärenfigur Paddington ist animiert, wird gesprochen von Ben Whishaw, so heißt der, oder? Ja, der auch bei Bond den Q spielt. Zuerst.
Ja. Dieser Junge.
Genau. Und die Familie, in die Paddington da aufgenommen wird, der Vater wird gespielt von Hugh Bonneville aus Downton Abbey, kennt man den ja. Und Sally Hawkins ist die Mutter und dann sind noch zwei Kinder. Und dort lebt dann eben Paddington in irgendwo, ich glaube in Notting Hill oder so, irgend so eine schöne Londoner Gegend. Und dann gibt's so alle möglichen Verwicklungen. Und in dem ersten Film ist Nicole Kidman der Bösewicht in dem Film. Es ist meistens so, dass
Film gespoilert.
Nein. Die ist ab ihrem ersten Auftreten absolut eindeutig gekennzeichnet als der Bösewicht.
Okay, und auch der Kinderfilm muss ja erkennbar sein.
Also der erste Film ist sehr schön gemacht und Nicole Kidman hat auch großen Spaß daran offensichtlich, als Bösewicht in Erscheinung zu treten. Jetzt in diesem zweiten Film, den man aber auch für sich betrachtet anschauen kann, also man muss den ersten Film nicht gesehen haben, in diesem zweiten Film übernimmt diese Rolle Hugh Grant. Und oh. Hugh Grant ist so toll als Bösewicht, das muss man wirklich sagen. Und zwar spielt er so einen etwas abgehalfterten Schauspieler, der nicht darüber hinwegkommt, dass er eben nicht mehr so auf der Höhe seiner Zeit ist und so und dann alle möglichen kriminellen Energien entwickelt aus diesem Grund. Und das ist natürlich in gewisser Weise ist eine Selbstparodie, die Hugh Grant da abliefert und das ist einfach großartig. Also wirklich, wirklich toll, diese Rolle.
Und, so richtig viele Bösewichte hat er auch nicht gespielt, also jedenfalls nicht bekannt, oder?
Nee. Da fällt
jetzt kaum also was ein.
Ist nicht so seine.
Ein bisschen gebrochene, aber so richtig.
Genau. Ja, und bei Paddington ist immer das Schöne, dass er dadurch, wie er ist, verbessert er auch die Welt um sich rum. Also irgendwie Paddington hat diese Wirkung auf alle, also auf die Brown-Familie, in der er dann lebt, aber auch auf andere Leute, hat er immer die Wirkung, dass dadurch, dass er eben die Welt aus seinem ganz speziellen Blickwinkel sieht und so das, was wir als normales Verhalten ansehen, das erschließt sich ihm häufig nicht und so. Und dadurch schafft er es häufig auch, eben so diese Konvention zu durchbrechen. Also im ersten Film gab es da schon so bei seiner Ankunft in London gab es so ein paar Szenen, die so rein auf so der Wortwitzebene sind. Dann sieht er halt so Schilder, die irgendwelche Anweisungen geben und dann verhält er sich, wie er denkt, dass es konform ist mit den Anforderungen und macht dann eben totalen Quatsch und so. Und hier im Film ist es auch wieder so, dass er sich in verschiedenen Kontexten einfach nicht so verhält, wie man erwarten würde und dadurch sozusagen die Welt um sich rum verändert. Ja, und es gibt so eine Abenteuer-Kriminalgeschichte in diesem Film. Also es wird was gestohlen, was für Paddington unheimlich wertvoll ist. Und er versucht dann mit der Hilfe der Familie Brown irgendwie rauszufinden, was da passiert ist. Und gleichzeitig haben eben noch verschiedene andere Akteure so ihre Hände im Spiel. Und dabei ja, wandeln wir quer durch London und sehen alle möglichen Lokalitäten. Und das ist zum Teil wunderschön gemacht. Also ich will das jetzt nicht spoilern, was für eine schöne visuelle Idee da umgesetzt wird. Aber es ist wirklich ganz, ganz fantastisch schön gemacht. Und die Figuren sind toll und die Geschichte ist wirklich gut und ich habe auch geweint und ich fand ihn wirklich wunderschön. Also so ein schöner Film und ich fand schon den ersten schön, aber ich würde sagen, der zweite hat mir fast noch ein bisschen besser gefallen. Vielleicht auch, weil ich Hugh Grant als Bösewicht noch irgendwie, ja, bestechender fand als Nicole Kidman.
Okay.
Ja, sehr, sehr schöner Film.
Ich muss jetzt nochmal eine grundlegende Frage stellen, die wahrscheinlich für jeden, der das ein bisschen kennt, die Welt quatschig ist. Aber ist es seltsam, dass da ein Bär lebend rumläuft, also ein Stoffbär, oder ist es, laufen da mehr so Gestalten rum?
Ist es ein Stoffbär oder ist es
ein richtiger Bär sein? Es ist kein Stoffbär, es ist ein richtiger Bär. Und dieses, ist das komisch oder nicht, das ist so ja und nein. Das ist schon komisch und die Leute reagieren da auch drauf, aber eher so auf eine sehr britische Weise, so ein bisschen, also manche sind zum Beispiel so ein bisschen empört oder finden das sehr unpassend, dass da jetzt ein Bär wohnt oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand quasi in Frage stellen würde, dass der hier reden kann und so. Also in gewisser Weise lädt diese Paddington-Geschichte fast eher dazu ein, ihn als eben Stellvertreter für andere Arten von Außenseiter oder sowas oder Ausländer oder irgendwie sowas in der Art zu sehen. Also es gibt in der Nachbarschaft ein paar Leute, die das sehr, sehr misstrauisch beäugen, dass da dieser Bär wohnt. Aber eher so, weil das gehört sich ja nicht und sowas, da kann es doch nur Ärger geben und so mit diesem Bär. Also insofern, das macht der Film auch sehr schön, dass er dieses, in gewisser Weise hast du das Gefühl, die Regeln des normalen Lebens sind so aufgehoben, aber irgendwie ist sein Präsenz, ist er natürlich trotzdem Fremdkörper oder so. Also, oder ist zumindest die Tatsache, dass er so den typischen Regeln des Zusammenlebens und so nicht ohne weiteres folgen kann, weil er die häufig einfach nicht versteht oder weil er so naiv an die Dinge rangeht, führt dann eben doch zu Problemen. Also es gibt so ein paar, ich möchte einfach nicht so viel verraten, es gibt so ein paar Sachen, wo er speziell in Situationen dann ist, wo eben ganz offensichtlich wird, dass er einfach keine Ahnung hat, was ihn da umgibt. Und das ist so wunderbar und entwaffnend. Es war jetzt auch einfach, finde ich, ein sehr schöner Film, so direkt im Weihnachtsumfeld zu schauen, weil es einfach so ein Familienfilm ist. Es ist ein Film über Familie und aber eben auch einer, den man sehr gut in verschiedenen Altersklassen anschauen kann. Ja. Also von mir auf jeden Fall eine volle Empfehlung.
Okay. Und möchtest du Punkte?
Ja, ich gebe 9 Punkte.
Wow.
Ja, ich würde sagen, der erste hat bei mir 8 bekommen wahrscheinlich so und der zweite kriegt 9.
Das ist ja schon nahezu euphorisch.
Also ich fand ihn wirklich wunderbar. Und der Lydia hat da auch sehr gut gefallen. Ich habe zwischendrin mal gedacht so, jetzt wird's aber schon so ein bisschen unheimlich und so. Und dann wollte sie auf meinem Schoß sitzen. Also dann hat sie irgendwann so 20 Minuten vor Schluss hat sie auf meinen Schoß gewechselt. Aber dann hat sie es doch sehr gut bis zum Schluss durchgehalten und fand ihn auch sehr schön.
Ja, aber der ist doch ein normaler Spielfilmlänge, oder?
Ja.
Und das hat sie so durchgehalten. Ist ja krass.
Ja, aber macht sie eigentlich häufiger. Ja. Also ich schaut so Animationsfilme oder so, hat sie schon einiges gesehen.
Okay.
Also da hatten wir eigentlich, ich glaube so vor, also im Sommer war das, glaube ich, oder so, da haben wir, hat sie ihren allererster Animationsfilm war Monster AG und eigentlich schon beim allerersten hat sie den durchgesessen und wollte danach direkt den nächsten schauen.
Boah, der ist aber schon ganz schön unheimlich, Monster AG.
Ja, aber hat ihr gut gefallen.
Und
also
hast du das Gefühl, sie versteht es wirklich? Also den Inhalt so? Oder erfreut sie sich jetzt daran, dass da ein Bär durch die Stadt läuft?
Nee, also ich glaube schon, sie versteht einen Großteil. Sie versteht natürlich nicht alle Details der Geschichte und so. Aber prinzipiell so versteht sie von der Handlung schon ziemlich viel. Also das merkt man auch daran, dass sie häufig, wenn sie einen Film gesehen hat, danach noch mehrere Tage Fragen dazu stellt oder Sachen wieder erzählt, was da passiert ist und sowas. Eine Sache, mit der sie, also sie hat vor, weiß nicht, einem Monat oder so, hat sie Bambi zum ersten Mal gesehen.
Boah, heftig.
Und das ist auf jeden Fall, also das ist auch was sie ja aus Schneewittchen oder sowas kennt, so mit dem Jäger, das gefällt ihr nicht, natürlich.
Ja. Ja, Bambi ist ja auch richtig gruselig.
Ja.
Also das habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Aber ist bei mir wahrscheinlich auch, liegt ungefähr 35 Jahre zurück.
Also Bambi gefällt ihr sehr gut und es hat sie auch schon mehrfach jetzt gesehen. Der ist auch nicht so lang, muss man sagen. Der ist, glaube ich, nur 1 Stunde 10 Minuten oder sowas. Mhm. Aber da ist natürlich so, dass, und das versteht sie eben auch. Sie versteht eben auch, dass Bambis Mutter erschossen wird. Ja? Also sie versteht, dass sie tot ist. So. Und deswegen ist es auch so, wenn sie irgendwo auch jetzt inzwischen im Märchenbuch oder so jemanden sieht mit einem Gewehr, also ein Jäger oder sowas, will sie sehen.
Jäger ist immer der Antagonist.
Genau, Jäger ist immer der Böse und sogar jetzt bei Rotkäppchen und sowas. Also zum Jäger hat sie ein sehr ambivalentes Verhältnis auch dort.
Sehr gut. Okay, das heißt aber, dass sie es gut verstanden hat. Ja, das ist gut.
Ja, Anti-Gun-Propaganda in unserer Familie.
Sehr gut.
Naja, das ist ja in Deutschland nicht so notwendig. Nee. Ja, lustigerweise, ich bin gar nicht sicher, ob ich Bambi vorher schon mal gesehen hatte jetzt. Also ich habe es jetzt eben auch gesehen und ich bin nicht ganz sicher, dass ich das früher gesehen habe.
Okay.
Ja.
Bin ich jetzt auch gerade nicht mehr. Aber gut, dieses Buch war bei uns ja allgegenwärtig, aber.
Ja, genau. Also die Geschichte kannte ich, aber ich bin nicht sicher, dass ich den Film jemals gesehen habe.
Vielleicht hat man mal irgendwann so Ausschnitte gesehen und assoziiert dann quasi so das Gesehen damit.
Ja, klar, diese Ästhetik kennt man halt, die ist ja sehr.
Ja, klar.
Sehr drin.
Ja. Die Lydia hat auch, eine Zeit lang hat sie jetzt immer gesagt, sie ist selbst Bambi. Also hat sie gesagt, ich bin Bambi. Und jetzt hat sie aber dann irgendwann gesagt, sie ist nicht Bambi, sie ist Feline. Weil Feline ist ja die Freundin von Bambi. Ach.
Feline ist wahrscheinlich eine Katze, oder?
Nee, ist das weibliche Reh.
Ah, okay. Oh, das kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich kannte nur noch Klopfer.
Ja, jetzt haben wir doch noch.
Aber warum nennt man denn ein Reh Feline? Naja.
Oder vielleicht heißt das Celine, wer weiß das schon. Also. Müsste man mal. Also sie sagt immer, sie ist Feline, stimmt. Naja. Gut, also Paddington 2 kann man auf jeden Fall empfehlen. Bambi hat mir auch gut gefallen. Von 1942 ist das krass.
Boah, krass.
Echt krass.
Ja.
Von mir kommt heute noch ein älterer Film.
Wie war das allgemeine Kinoerlebnis für Sie? Also da in die große Halle zu gehen, großer Saal, große Leinwand, laut.
Also ich,
das ist ja schon sehr
beeindruckend. Sie hat das ja vorher schon einige Male gehört, ich gehe ins Kino und so. Und und hat da auch immer mal gefragt, darf ich da mal mitgehen und so. Als wir dann in den Saal reingegangen sind, hatte sie ein bisschen Angst, glaube ich.
Ja, klar.
Ist ja klar, ich meine, es ist ganz dunkel, so also überhaupt nicht vertraut, wie dieses ganze, was das soll alles. Und dann ein bisschen Problem war auch, waren die Trailer, weil da waren erstens ein paar Sachen dabei, die ihr nicht gefallen haben. Mhm. Und dann außerdem ist es für sie natürlich verwirrend, dass sie sozusagen was wie ein Film und dann ist es aber vorbei und es erzählt keine richtige Geschichte und so. Das hat sie, glaube ich, nicht ganz verstanden, was das mit den Trailern soll. Nee, und dann sind die Trailer halt auch so schnell geschnitten und das ist irgendwie so. Also bei den Trailern habe ich noch so gedacht, so, oh, okay, das wird vielleicht schwierig und so, aber dann sobald der Film angefangen hat, war es überhaupt nicht mehr. Also hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass das irgendwie sein könnte, dass wir irgendwie gehen müssen oder so. Und dann im Nachhinein war sie total begeistert und wollte direkt wieder gehen.
Okay, cool.
Ja, cool. Also Kinosozialisation würde ich sagen, erfolgreich gestartet.
Hervorragend.
Ich muss mir ja jemand heranziehen, der dann Lust hat, mit mir ins Kino zu gehen, wo der Markt da so widerwillig ist.
Ja, dann nimmst du lieber mit, als zu Hause lassen, weil dann wird er ja da aktiv. Naja, wahrscheinlich nicht.
Ja, manche Filme fallen da halt echt noch raus.
Ja.
Eine Zeit lang.
Ja, natürlich, ja. Ihr wart wahrscheinlich auf Deutsch im Kino?
Ja, na klar.
Wie war das für dich, so einen gedubbten Film zu gucken jetzt?
Ja, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ehrlich gesagt bei, weiß nicht, da habe ich mich jetzt in gewisser Weise schon wieder so ein bisschen zurückgewöhnt, dass ich das bei Kindern und Animationsfilmen nicht mehr so in Frage stelle.
Okay.
Aber es geht mir auf jeden Fall so, dass ich Lust hätte, den Film nochmal auf Englisch anzuschauen.
Aber die Personen, also Hugh Grant und sowas, die sind schon als Echtschauspieler drin,
ja,
oder?
Ja, es ist nur, in dem Fall ist nur der Bär animiert. Ja.
Okay. Ich weiß nämlich nicht so sicher, ob das vielleicht so ist wie in diesem Eisenbahnfilm mit Tom Hanks, wo die dann nach Tom Hanks aussehen, aber eben animiert sind.
The Polar Express.
Ja. Das ist mehr so wie Roger Rabbit aus unserer Jugend.
Genau, ja, stimmt.
Weil der, glaube ich, auch nicht so gut gealtert ist, wenn man
das stimmt nicht, nee.
Na gut, also, Paddington 2. 9 Punkte von der Claudia und mindestens 9 von ihrer Tochter.
Super.
Oder?
Oh, wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht. Also bei Lydia, die hat noch ein paar andere Filme, die sie, glaube ich, noch lieber mag. Aber ist schon. Also zum Beispiel Moana ist bei ihr ganz weit.
Ah, stimmt. Das hast du ja schon erzählt. Ja.
Also den kann sie endlos wieder schauen. Jo.
Ja, das bringt uns direkt zur nächsten Kategorie. Das ist nämlich die Droge der Wahl. Was habt ihr denn im Start?
Ich trinke nur Wasser heute.
Da möchte ich kurz, da könnten wir einen Witz wieder recyceln. Wir könnten
was,
nämlich in die
Witz?
Dings.
Wir recyceln? Zähl mal.
Immer gerne.
Mach mal Punkt.
Wir könnten nämlich in die Episode schreiben, dass du alkoholfreien Wodka trinkst. Ja. Das haben wir nämlich auch in Folge 489 geschrieben. Was die letzte Folge war, wo wir drei in dieser Konstellation zusammen waren. Das war nämlich Ant-Man.
Oh.
Oder heißt es Ant-Man?
Ant-Man. Mhm. Keine Ahnung, ja.
Claudia, ja, sagt man Ant-Man auf Amerikanisch?
Ant-Man, ja. Ja.
Mhm. Ja. Das war im Mai 2017.
Okay. Mai 2017.
Wasser.
Wow.
Wodka, okay.
Alkoholfreien Wodka.
Ja.
Ja. Was trinkst du, Christoph?
Ich trinke gerade noch einen. Ja, ich bin schon fast fertig. Ich muss mir gleich den nächsten Drink machen. Ich trinke einen eine Geneva White Lady mit einem Schuss Campari.
Warte, was? Geneva White Lady, also sauer mit Orange und Campari.
Genau, mit so ein bisschen Campari noch.
Okay. Ah ja. Ich hätte jetzt hier Irving Real London Dry Gin, so einen kleinen Mini-Distiller Gin Batch vor Bottle 195 aufgemacht, aber ich krieg diesen scheiß Verschluss nicht auf. Tja. Wo sie angeblich total lange dran rumgetüftelt haben, dass sie diesen super fancy Verschluss haben. Aber
ja, haben sie auch, damit ihn keiner aufkriegt.
Krieg ihn nicht auf. Ich habe ihn ja schon mal getrunken auf irgendwie von meinem Cousin. Der kennt irgendwie die Leute, die den machen, und da hat er den her. Und jetzt wollte ich den mal verkosten. Der sei nämlich ziemlich floral, und aber ich krieg die scheiß Flasche nicht auf. Doch, gleich kommt's.
Super. Und was ist das für eine Spirituose?
Ein Gin.
Ein Gin. Naja, hast du in Ant-Man auch getrunken. Ginster hast du damals getrunken.
Was habe ich getrunken? Gin?
Ginster.
Ah, diesen also Stuttgarter.
Ginster. Mhm. Und ich habe Kümmel getrunken.
Siehst du mal. Das heißt, du trinkst jetzt auch gleich weiter Kümmel.
Nee, ich trinke jetzt gleich eine
Ginster-Variante.
Sehr gut.
Oh ja. Ginnig. Zitrusig. Ich hätte vielleicht ein sauberes Glas nehmen sollen. Scheiße. So.
Boah, ich werd so Ärger mit dem Bob kriegen. So dresche.
Weil du Geräusche hinten machst.
Dieser neue Stuhl ist so furchtbar. Ich habe ja in Aschaffenburg habe ich auf meinem alten Schreibtischstuhl immer gesessen, und der hat so ganz leicht geknarzt, wenn ich mich bewegt habe. Und da hat der Bob schon immer gesagt, es würde klingen, als würde ich auf einem Piratenschiff aufnehmen. Aber dieser Stuhl, ich glaube, der stammt tatsächlich von einem Piratenschiff. Der knarzt so dermaßen. Das ist furchtbar. Ich versuche schon nicht zu atmen. Das ist ganz schlimm.
Seitdem du mir das vorhin gesagt hast, höre ich das jetzt auch. Vorher hatte ich das nicht gehört, so, nee, knarzt nix. Dann hast du gesagt, doch, ich knarze, und es jetzt höre ich dauernd. Also wenn ihr im Hintergrund knarzen hört, das sind nicht eure Gehirnknochen, die aneinander schlagen.
Das liegt am Piratenschiff.
Das ist das Piratenschiff beim Christoph zu Hause. Ja. So, ich bin noch, da ist auch ganz viel Lakritze drin, dem Gin. Spannend.
Oh, das mag ich nicht so.
Aber ist halt ein Gin in einer 0,5er Flasche.
Ah, das mag ich auch überhaupt nicht.
Nee, ich finde, wenn man es geschenkt gekriegt hat, dann geht's, aber.
Ja, dann ist okay, stimmt. Nehme ich auch an.
Geschenkten Gin beschwerst du dich auch nicht.
Sehr. Nee, aber ich habe gleich unser Freund aus früher Hauzenberg, jetzt sind sie umgezogen von, ach komm, hilf mir mal.
Keine Ahnung.
Hauzenberg?
Ja,
Peininger oder was?
Hier von Granitschin.
Peininger, ja.
Peininger, genau. Das ist in Niederbayern. Und die haben eben diesen Granitschin gemacht, und jetzt sind sie gerade dabei, einen Rum rauszubringen, oder ist gerade rausgekommen. Und in einer 07er Flasche musste ich ihm sofort lobend schreiben.
Hast direkt mal bestellt?
Dass ich das sehr befürworte. Und hat er zurückgeschrieben, ja, er hat nicht zuletzt aufgrund dessen, dass wir darüber so gelästert haben, aber auch sonst hätte er eben ja dieses Negative über 0,5er beziehungsweise positiv über 0,7er ist ihm wohl zu Ohren gekommen. Ja. Schön, freut mich.
Ja, hervorragend.
Ja.
Sehr gut, den müssen wir auch noch probieren.
Unbedingt.
Bevor wir den probieren können, besprecht die Claudia aber den Film The Dressmaker.
Ja. Ist ein Film aus dem Jahr 2015 mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Ich möchte vor allen Dingen über den sprechen, weil es nicht der Film ist, von dem man vielleicht denkt, dass er es ist. Vielleicht haben manche, also er ist anders, als man erwarten würde. Man
der
hat
heißt Penninger, oder?
Peininger.
Peininger, nicht Penninger? Ah, egal.
Egal.
Entschuldigung, Claudia.
Ja, bitte. Ja, und zwar, man hat vielleicht die DVD oder die Poster mal gesehen, wo Kate Winslet in einem roten Kleid auf die Kamera zu marschiert Und es sieht halt sehr so stilisiert und nach, in Anführungszeichen, Frauenfilm aus. Und ja, also die Geschichte ist, dass Kate Winslet irgendwie als, wie nennt man das, Dressmaker, also
Schneider,
als, ja, aber ein bisschen so, bisschen nobler halt, so.
Edelschneider? Also
nicht einfach, ja, irgendwie so, jemand, der halt wirklich mit Mode zu tun hat, nicht jemand, der einfach nur näht oder sowas. Also sie war irgendwie überall in der Welt unterwegs und hat Karriere gemacht in Paris und so weiter und sie kehrt dann in ihr Heimatdorf in Australien zurück und zum Teil kehrt sie dorthin zurück, weil sie ein paar Sachen über ihre Vergangenheit rausfinden will, die sie als Kind, als sie ist dort schon als Kind weggeschickt worden aus ihrem Dorf. Wir erfahren, warum und so weiter. Aber sie kann sich nicht genau erinnern daran, was da passiert ist. Das versucht sie rauszufinden. Und sie kümmert sich auch um ihre Mutter. Und sie krempelt so diesen Ort dort ein bisschen um. Einerseits dadurch, dass sie den Leuten neue Kleider verschafft. Und dann auf einmal alle ganz stylisch sind. Aber eben auch dadurch, dass ihre Präsenz einfach eine Provokation für dieses Dorf ist. Und dort taucht Liam Hemsworth auf. Und jetzt, das kommt so, jetzt kommt der absurde Til Schweiger-Moment. Sie kennt ihn aus ihrer Schulzeit, was natürlich unmöglich ist, weil Liam Hemsworth 15 Jahre jünger ist als Kate Winslet, so geschätzt und so. Insofern
kleine Zwischenfrage.
Ja.
Ist Liam Hemsworth Thor oder der Bruder von Thor?
Der Bruder von Thor.
Ah ja.
Ja, also das ist vollkommen absurd und ich weiß ja, dass, ich weiß nicht, wo war das bei Kein Ohr Hasen oder sowas? Das war für mich wirklich unverzeihlich, dass
stimmt, ja.
Til Schweiger behauptet, dass er Nora Tschirner oder wer immer das damals war, aus der Schule kennt.
Ja, ja.
Ich meine, entschuldige, nein, sie ist, unmöglich.
Sie ist 42, so. Er ist 28.
Ja, genau. Also jetzt Kate Winslet, genau. Und Liam Hemsworth. Ja, genau. Das jetzt bei The Dressmaker ist nur das Absurde ist, also dieser Film ist zum Teil, also es gibt dann so skurrile Gestalten in diesem Ort, die sind auch ein bisschen überzeichnet, also so alle so wie in einem Märchen, die Nebenfiguren, so die bösen Leute und die Missgünstigen und alle etwas seltsam. Es ist natürlich auch, wie sie dann die Leute ausstattet und was sie dann dort macht und was sie für eine Person ist. Sie kommt so femme fatale-mäßig rüber, aber ist auch nicht so ganz klar, was ihre Vergangenheit ist und so. Also es gibt ganz viele Teile in dieser Geschichte. Zum Teil ist es ein bisschen Märchen, zum Teil ist es so ein bisschen Ermittlung, Psycho, Drama, Familie, Romanze, alles mögliche gleichzeitiges. Vieles davon denkst du so, hä, was, wie, warum, das passt doch jetzt überhaupt nicht zusammen oder was für ein Unfug. Und ich habe das Gefühl, bei diesem Film hat man nur die Wahl, entweder man ärgert sich darüber und sagt, das ist doch alles Quatsch. Oder man schmeißt irgendwann sozusagen alle Konventionen über Bord und denkt so, egal. Und so ging es mir, ehrlich gesagt, überraschenderweise. Und selbst diesen Altersunterschied, wo dann irgendwann behauptet wird, die kannten sich aus der Schule und so. Irgendwann habe ich gedacht so, und? Ist doch wurscht. Weil in diesem Film spielt das wirklich keine Rolle, weil in diesem Film so viele Dinge eigentlich keinen Sinn ergeben, aber irgendwie geht's darum auch nicht. Also irgendwie wird das halt so, finde ich den Film skurril und unterhaltsam und seltsam und irgendwie doch auch, ja, also irgendwie hat er mich doch auch angesprochen. Ich konnte mich immer nicht so ganz entscheiden, ob ich ihn bescheuert finde oder irgendwie doch gut oder so. Ich würde sagen, er ist nicht richtig gut, aber ich finde, er ist auf jeden Fall unterhaltsam. Deswegen, wer Kate Winslet ganz gerne sieht und gerne was bisschen Skurriles sehen möchte, was schon auch ein bisschen schmalzig ist, aber nicht so schlimm, wie es sein könnte, der ist bei The Dressmaker auf jeden Fall richtig. Insofern von mir aus schon irgendwie auch eine Empfehlung, aber ein seltsamer Film, ganz seltsam.
Okay. Alle anderen sollen halt keine Hasen schauen.
Nee.
Auch seltsam und Altersunterschied, aber irgendwie
nicht. Ja, übrigens, der Altersunterschied ist noch größer bei Til Schweiger. Das sind 18 Jahre und bei denen hier sind es nur 12. Also es ist schon noch derber gewesen.
Ja, ich finde auch, natürlich ist das ein bisschen was anderes, weil bei Til Schweiger ist das einfach repräsentativ dafür, wie es eben im Schauspiel funktioniert, die ja bei ihm und insgesamt eben in ganzem Schauspielbereich, dass eben die Männer werden immer älter, die Frauen bleiben immer jung und dann passt das irgendwie trotzdem so zusammen. Das ist ja die ganze Philosophie, die dahinter steckt, so, weil es ja undenkbar ist, dass der Til Schweiger dann Film dreht mit so einer Ollen, die irgendwie dann 45 ist oder sowas. Das geht ja nicht. Und
das ist natürlich hier schön, dass es jetzt genau andersrum ist, ja.
Genau, und hier ist eben andersrum und es ist irgendwie auch so es ist irgendwie dann auch so irrelevant. Also es spielt einfach nicht so richtig eine Rolle. Und ich finde, dass das in sich schon schlüssig ist. Lustigerweise wurde ja Kate Winslet dann auch, nachdem der Film raus war, darauf angesprochen, ob das diesen absurden Altersunterschied. Und da hat sie dann so gesagt, so
andersrum wäre es so ganz normal, Motto, gell?
Ist mir gar nicht aufgefallen.
So stark.
So, oder so. Sie hat dann irgendwie gesagt, sie wusste nicht, wie alt er ist und so. Das habe ich gedacht, so, aber komm, man sieht doch, dass
er sieht aus wie ein kleiner Junge.
Also es ist schon ein bisschen albern, aber es hat mich dann ehrlich gesagt eher amüsiert, nicht gestört. Also Dressmaker kann man anschauen. Ich gebe 7 Punkte. Nächster Film.
Nächster Film, der Christoph schenkt nach. Übrigens heißt es doch Penninger, Christoph. Ich habe eben nachgeguckt.
Penninger, gell? Ja.
Ja, ja.
Ich muss mir gerade noch einen neuen Drink machen. Ich bin sehr gespannt.
Offensichtlich nicht geschickt.
Nee, ich habe ein Rhabarber-Erdbeer-Kordial. Bei Kordial dachte ich, Kordial ist Kordial.
Ist Gimlet. Mach
ein Gimlet draus. Mal gucken, ob das klappt. zusammen mit einem Gin aus dem Harz. Ja, ist schon ordentlich süß. Aber ist okay. Kann man trinken.
Okay.
Ist auf jeden Fall erdbeerig.
Oh, das hilft ja manchmal.
Ja, ich habe ein paar alte Filme gesehen. Mhm. 3 Stück. Klassische Weihnachtsfilme. Habe es im Januar gesehen. Das eine ist Vom Winde verweht.
3 Haselnüsse für Aschenbrödel? Nein.
Nee, habe ich noch nie gesehen.
Ich glaube, ich auch nicht.
Ja.
Okay. Sprechen wir andere mal drüber. Nächstes Jahr.
Und ich habe auch den kleinen Lord nur in Ausschnitten gesehen, glaube ich. Also,
was? Das kann doch gar nicht sein.
Es gibt so ein paar Filme, die habe ich noch nicht gesehen.
Der kleine Lord wurde in dem Haushalt, in dem du aufgewachsen bist, häufig zu Weihnachten geschaut.
Nee, wurde immer nur zitiert, aber...
Nee, wir haben den auch gesehen.
Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern.
Aber es war irgendwie der Film von meinem Bruder. Ich weiß auch nicht, warum, aber...
Ja, das war bei uns auch so. Nee,
Vom Winde verweht.
Vielleicht also bei den Filmen muss ich auch sagen, finde ich die Optik so abstoßend. Also sowohl beim kleinen Lord, die Frisur, als auch bei diesem Aschenbrödel. Das ist mir einfach zu sehr 70er-Jahre tschechischer Märchenfilm.
Weiß ich nicht, so eine Beatles-Frisur alle? So eine Beatles-Frisur?
Ja, so ein Prinz-Eisenherz-Frisur.
Pagenschnitt, ja.
Den habe ich übrigens auch mit der Lydia angeschaut. Da kam auch wieder Jäger vor. Naja.
Ich habe das nur in Ausschnitten gesehen, wo die durch diese armen Gegenden reiten und ihm da so, furchtbar. Das ist so mit der Brechstange. Nee. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich habe Vom Winde verweht gesehen.
Ja.
Und ich habe den das letzte Mal gesehen, da haben wir wahrscheinlich noch alle in Kosostheim gewohnt, also bei unseren Eltern, also schon sehr lange her. Mhm. Und hatte es so in Erinnerung so, ja, sehr alter Film, aber macht einfach Spaß, gute Unterhaltung. Ich habe den damals geschaut, wahrscheinlich auf RTL 2 oder so, mit ganz viel Werbung. Also
10.000 Stunden Werbung.
Genau, früher lief der
so. Eine Stunde 15 Minuten.
Mindestens, weil es halt auch ein sehr langer Film ist. Und der lief jetzt auf Arte, glaube ich. Und da dachte ich, ach ja, Arte ohne Werbung, schaue ich mir mal an. Die Theresa kannte ihn auch noch nicht. Und,
ja, aber ist trotzdem fast 4 Stunden lang, ne?
Ja, es ist ein krass langer Film. Und ich bin nicht so ganz sicher, wie gut ich ihn noch finde. Also, er sieht super aus. Also der ist ein Film von 1939, also wirklich krass alt, aus einer Zeit, wo eben es noch nicht so üblich war, dass alles Farbfilm war und so. Und also es sieht wirklich atemberaubend gut aus. Also wenn man den vergleicht mit Filmen von Jahrzehnten später, ist er so weit vorne, ist wirklich Wahnsinn. Es ist natürlich eine wilde Räuberpistole, also es ist, handelt, ja, es ist als so ein, wie soll man das nennen? Also es begleitet verschiedene Personen, vor allem die Protagonistin, durch die Zeit des Niedergangs der Südstaaten, mhm, der amerikanischen. Und ist, also was mir nicht so klar war, dass das eben so mit so einer diese Südstaaten-Nostalgie, also dass der, oder nicht mal nur Nostalgie, sondern auch so Wehmut. Also der heißt ja auch Gone with the Wind. Das bezieht sich eben auf diese Kultur, die eben im Winde verweht. Mhm. Und dass das halt eine echte Scheißkultur war, wo es eigentlich an der Zeit war, dass die verweht. Das wird nicht so richtig thematisiert. Und er ist wirklich krass rassistisch. Also die Schwarzen werden immer als vollkommen, oder in der Regel als vollkommen debil dargestellt. Und als wollen eigentlich gar nicht so richtig befreit werden. Und also es ist wirklich fies. Gut, wenn man natürlich überlegt, wann er gedreht wurde, wird einem da dann auch einiges klarer, ist klar. Aber das hat mich früher nicht so gestört. Also das muss ich sagen, hat mich jetzt schon ein bisschen gestört.
Wir sind ja jetzt auch alle in einer ganz anderen Art aufgeklärt. Also.
Ja, natürlich. Weiter. Also es ist, wenn man sich überlegt, was in der schwarzen Bewegung danach noch alles passiert ist oder passieren musste, das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja. Ja,
total.
39, ja. So von der Story her, es handelt eben von so einer jungen Frau, die relativ selbstbewusst ist für ihren, dafür, dass eine Frau ist einfach. Das muss ich sagen, war auch ganz interessant, wie das dargestellt wurde. Ich weiß nicht, inwieweit das realistisch war. Also da war zum Beispiel, also was ich prägend fand, so eine Szene ist eine Feier auf einem, ja, auf diesem Gut, wo die dort sind, in den Südstaaten. Und nach dem Essen, also ich glaube Mittagessen oder so, müssen die Frauen Mittagsschlaf machen. Und die müssen das halt. Die Männer stehen dann so zusammen und reden über den bevorstehenden Krieg und rauchen Zigarren und trinken was. Und die Frauen müssen halt alle ins Bett, damit sie halt, was weiß ich, gut aussehen abends oder so. Das ist ziemlich heftig.
Das kannst du ja mal zu Hause versuchen.
Genau. Und die Scarlett O'Hara, also die Protagonistin, die lehnt sich halt dagegen schon auf, also geht halt nicht ins Bett und so, gell? Und ist halt insgesamt auch ein bisschen Kess immer und, oder als das wurde sie wohl dargestellt, mit ein bisschen Abstand und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, die ist krass unsympathisch, also.
Das fand ich auch früher schon, also. Ist ja also so manipulativ und egoistisch.
Furchtbar
und
manipulativ, total, also. Und, genau, ganz grässlich, also die reißt dauernd Männer auf, nur um sie anderen Frauen auszuspannen. So ist die halt drauf, gell? Und
aber ich meine, im Prinzip ist ja das genau das, was Clark Gables Figur ihr dann auch sagt, dass sie ein Miststück ist im Prinzip.
Genau. Ja, das ist klar. Das, also der Film ist nicht so platt. Also der bricht auch an einigen Stellen dann immer wieder sehr schön. Auch ihre Figur. Macht, also der ist schon gut erzählt, der ist gut gefilmt und gut erzählt. Also es ist schon, was das angeht, ist es wirklich ein guter Film. Er erzählt eigentlich zu viel, das ist ein bisschen das Problem. Also hätten wir schon auch, also einfach ganz viel Story weglassen können und also diese ganze Story, wo mit ihrer Tochter und das hätten wir alles sich sparen können. Ja, aber insgesamt, also das ist schon ein Erlebnis, muss ich schon sagen. Theresa war, die hat es dann am Ende echt genervt, weil es einfach viel zu lang war und weil die Figur sie auch geärgert hat. Aber, nee, also hat mich schon wieder, muss ich sagen, reingezogen.
Also ich habe den auch schon sehr lange nicht gesehen. Ich fand ihn, glaube ich, nie so richtig gut. Also ich.
Nee, das ist halt ein Schinken. Weiß nicht. Also
ja, genau. Also es ist schon, aber ich finde ehrlich gesagt andere, auch alte Filme wie Casablanca oder sowas, fällt es mir leichter zu sagen, das ist ein richtig guter Film einfach. Und ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen einen Film von 1934 gesehen von Frank Capra, It Happened One Night. Und da geht's mir eben so, auch mit Clark Gable übrigens. Und da geht's mir eben so, dass ich einfach finde, dass das spielt überhaupt keine Rolle, wie alt der ist. Der ist einfach so ein kluger, richtig guter Film. Auch nicht so lang übrigens. Aber ich meine, klar, vieles hat schon mit dem Zeitgeschmack zu tun. Ich sehe gerade, dass der 8 Oscars gewonnen hat.
Gun krass, Wind, gell? Ne? Voll krass.
Boah. Und zwar eben auch alle wichtigen, so Best Picture, Best Actress in a Leading Role, Best Director.
Ja, ich glaube, erste Schwarze, die einen Oscar gewonnen hat, gell?
Für die Supporting Role, ja.
Obwohl er so rassistisch ist, also.
Ja. Krass. Tja.
Ja.
Ja. Muss man sich schon einen Abend frei nehmen für.
Ja, dauert echt ewig, oder?
Ja. Mhm. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den nochmal anschaue.
Also ich hatte jetzt eben, als du so erzählt hast, so, das müsste man echt mal wieder sehen. Ich habe den, glaube ich, auch irgendwie sehr, sehr lange her mal gesehen, vielleicht auch nur in Teilen irgendwie, bei so einem, ja, wir müssen jetzt mal auf pseudo-intellektuell machen und alte Filme gucken, Nummer, kurz nach dem Abi oder so. Und kann mich halt auch nahezu nicht dran erinnern und dachte mir jetzt so, als Anfang, eigentlich müsste man ja wieder, dann habe ich gesehen, 220 Minuten, das ist ja, oh Gott, ich glaube nicht, dass das was für mich ist.
Ja, es ist aber, es ist halt, ja, also er hat schon so seine Schinkenwerte, hat er schon, muss ich sagen.
Seine Schinken.
Was sind denn seine Schinkenwerte?
Ja, es ist halt, eigentlich ist es schon gute Unterhaltung. Aber was mir jetzt wieder aufgefallen ist und auch in den beiden Filmen, die ich noch gesehen habe, ich weiß nicht, ob das an dem Wandel der Frauenrolle liegt. Mir liegen oder mir sind in alten Filmen oft die Frauenrollen nicht sympathisch. Und es ist jetzt hier auch so. Das ging jetzt, ihr habt neulich über irgendeinen Audrey Hepburn-Film gesprochen, wo mir das auch so ging, extrem.
Ja, stimmt. Ich habe jetzt in letzter Zeit mit Jenny ein paar in die Richtung gesehen, ja.
Ja, gerade so Frauenrollen, so die so aufbegehren wollen und so, nicht weil sie aufbegehren, sondern weil das so komisch dargestellt wird. Also die sind dann oft komplett neurotisch, wo ich mir denke, so ist das die einzige Möglichkeit, als Frau aufzubegehren, indem man komplett überdreht und neurotisch ist? Also oder eben ob er so selbstsüchtig, wie die das hier ist? Gut, aber ja, ist halt dann eine Überzeichnung von etwas, was die eben darstellen wollten, was eben noch nicht so leicht darstellbar war. Das kann sein. Ja. Hm. Ging mir in den Sissy-Filmen auch so.
Die hast du zum Vergleich jetzt geschaut, oder?
Genau, die habe ich zum Vergleich gesehen, die ja fast 20 Jahre jünger sind, also aus den 50ern. Und die viel schlechter aussehen, gut. Wahrscheinlich auch mit viel weniger Geld gedreht wurden, nehme ich an. Und es sind auch so Schinken natürlich, gell? Auch gut, gehen nicht über so eine lange Zeit, gehen eigentlich die drei Filme, die wurden ja auch über 3 Jahre nur gedreht, also es ist im Endeffekt so ähnlich wie mittlerweile jetzt so Herr der Ringe oder so. Also weiß nicht, ob das so, ja doch, war sich ja so gedacht, also als Trilogie. Und also da lehne ich mir jetzt 2000 Fenster, vielleicht wurden sie auch einfach, nee, das kann nicht sein. Claudia, kann das sein? Nee, oder? Dass kann der erste ein Erfolg war und dann dreht man schnell den nächsten und bringt den im nächsten Jahr raus. Nee, das kann eigentlich nicht sein, oder?
Weiß nicht, vielleicht ging sowas früher eher.
Ach so, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall sind sie sehr schnell hintereinander gedreht und spielen auch, oh, jetzt kriege ich ein Kind hingelegt. Ah. Kann sein, dass jetzt die Rosa sich gleich meldet. Die Theresa muss sich nämlich um den Lucius kümmern. Und ich habe jetzt gerade ein Kind auf dem Arm. Also, die spielen in einer sehr kurzen Zeit. Also es geht um diese Kaiserin Sissi, die, oder am Anfang eben noch nicht Kaiserin ist, sondern eine Prinzessin, eine bayerische, und die eben diesen leicht vertrottelten österreichischen Kaiser heiratet und dann ein paar politische Verwicklungen und ein paar familiäre Verwicklungen. Also ihr wird ihr Kind entzogen und sowas, ganz dramatisch. Und sie muss Ungarn irgendwie bei der Stange halten mit ihren diplomatischen Künsten. Und
Graf Andrassy.
Ja, genau. Ziemlich albern. Das ist auch, muss ich sagen, das sind so die Schinkenwerte, die ganz nett sind und total unglaubhaft. Ich habe dann nebenher zum Teil in Wikipedia die Geschichte von Österreich gelesen und habe eben so gelesen, wie es wirklich war. Es das ist ganz lustig, weil es halt ja zum Teil völlig anders ist. Oder ja, es wären halt Figuren, also gerade zum Beispiel ihr Mann wird halt, also im Film ist es halt so, dass die die Ungarn sind irgendwie beleidigt bei irgendeinem Ball, weil die Kaiserin Mutter sie nicht empfangen hat oder so, weil die nämlich irgendwie aufbegehrt haben oder so. Und in Wirklichkeit war es halt so, dass der Kaiser selbst ein paar von denen hat enthaupten lassen. Deswegen waren die angepisst. Okay, kann man verstehen, aber so wurde der Karl-Heinz Böhm halt nicht dargestellt in Sisi-Filmen. Es war immer der leicht vertrottelte, nette, Heimatliebende, der dann mit ihr eine Bergwanderung macht und so. Ja, also das ist halt, um dieses Wort Schinken wieder, also es ist halt so sehr Schinken, dass es kaum zu ertragen ist. Zum Teil ist es auch ein Heimatfilm. Ich muss sagen, das...
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das kommt aus einer anderen Tradition natürlich.
Genau. Das waren die Momente, wo es mir eigentlich wieder ganz gut gefallen hat, so diese Heimatfilm-Momente, wo man dachte, okay, das ist jetzt so drüber, ja, dann sehe ich es halt als Heimatfilm und dann passt es auch. Aber auch hier war mir ihre Figur so furchtbar unsympathisch, weil sie eben einerseits so zuckersüß ist und andererseits so, ja, sie ist eigentlich die taffe Strippenzieherin. Das war gar nicht meins. Also so... Zu sehr mit der Brechstange einfach. Aber was ich eingestehen muss, man kann das immer noch ziemlich gut schauen. Also ich kannte das, habe ich auch wahrscheinlich 25 Jahre nicht gesehen. Und ich hatte so in Erinnerung so dieses Klischee von diesen Sissi-Saufspielen und so, dass man das halt gar nicht mehr schauen kann. Diese Bulli-Herbig-Verarschung. Das, was sich in meiner Erinnerung damit vermischt hat. Und das ist schon, steht nicht so im Vordergrund. Also natürlich benutzen die dauernd diese komischen Floskeln. Aber insgesamt kann man das schon noch gut anschauen. Also, nee, ist gut gealtert. Gibt's Filme aus den 70ern oder aus den 80ern, die man schlechter schauen kann, finde ich.
Ja, gut. Da hast du mich jetzt nicht so überzeugt.
Ich glaube, ich muss mir das auch mal wieder anschauen.
Es ist schon eine fiese Soße, aber es schaut sich schnell weg. Also ist auch nicht so lang. Das sind Normallängenfilme, 3 Stück. Ich habe jetzt nur 2 gesehen, aber hat auch gereicht.
Also irgendwie, ich kann mich schon erinnern, also ich kann mich kaum an die Filme erinnern, aber ich kann mich erinnern, wie ich sie, wahrscheinlich kam sie auch an Weihnachten oder irgendwie kurz vor Weihnachten.
Ja, kam immer an Weihnachten.
Da habe ich auch noch zu Hause gewohnt und kannte euch alle nicht, mal angefangen habe zu schauen, und dass sie mich einfach genervt haben, dass ich sie irgendwie so öd und doof fand. Und allein deswegen habe ich schon keine Lust.
Also beim Verwinde verweht passiert schon mehr.
Ja. Da ist ja auch viel mehr Zeit.
Ja, stimmt.
So. Ich bin jetzt zu Bourbon umgestiegen. Also, was Sissi vom Winde verweht. Claudia, du hast aber noch einen weiteren Film.
Stefan, welchen Bourbon trinkst du?
Ich trinke Baker's Bourbon.
Ah ja, sehr gut.
Kentucky Straight Bourbon Whiskey. 107 Proof. Genau, du hast, Claudia, du hast Ordinary People geschaut. Mit Robert Atzorn. Nee, mit Robert Redford auf Amazon.
Ach. Nicht mit Robert Redford, sondern von Robert
Redford. Ach so.
Animal Mother.
Das ist tatsächlich auch ein Film, der sozusagen in die Kindheit für mich zurückgeht. Und zwar war ich ja, als ich so 13 war oder sowas, war ich so ein Robert Redford-Fan. Ich hatte so ein Buch, wo ich aus Zeitschriften ausgeschnittene Bilder von Robert Redford eingeklebt habe und so.
Oh.
Sowas hat man damals noch gemacht. Ja, und 96 habe ich dann den Film Beautiful Girls gesehen mit Timothy Hutton, der nichts mit Robert Redford zu tun hat. Und da war ich sehr begeistert von Robert Redford und dann von Timothy Hutton. Und dann habe ich irgendwann gelesen, dass 1980 das Regiedebüt von Robert Redford, dass Timothy Hutton da eine der Hauptrollen spielt und dafür einen Oscar bekommen hat. Und deswegen wollte ich diesen Film, der Ordinary People oder auf Deutsch eine ganz normale Familie heißt, wollte ich schon immer sehen. Aber irgendwie war der nicht so leicht zu finden und so. Es war nicht so wirklich einfach. Und erst vor kurzem hat sich jetzt ergeben, dass ich eben mal drüber nachgedacht habe, dass das heutzutage mit Streaming und so ja sehr viel einfacher sein dürfte. Und tatsächlich ist der auf Amazon zu finden, sogar in Originalton. Und deswegen habe ich ihn jetzt endlich angeschaut. Es geht in diesem Film um eine Familie, die einen Sohn verloren haben. Der ist bei einem Unfall gestorben. Und jetzt bleiben sie zurück, Vater, Mutter und Teenager, noch ein Teenager-Sohn. Vater gespielt von Donald Sutherland, Mutter gespielt von Mary Tyler Moore und der Sohn gespielt von Timothy Hutton. Und im Prinzip geht's jetzt darum, zu sehen, wie die Familie mit dieser Situation umgeht und wie die Beziehungen untereinander sich entwickeln. Und das ist jetzt nicht so dramatisch, wie man vielleicht denken würde. Es ist nicht so ein Film, der wahnsinnig auf die Tränendrüse drückt und einfach alles ganz furchtbar schrecklich ist oder sowas. Sondern es ist ein sehr zurückhaltend und geschmackvoll beobachtete Familienstudie, die eben eine Familie in einer Extremsituation zeigt, wo in gewisser Weise sie sich erstmal richtig kennenlernen. Also wo man auch das Gefühl hat zum Beispiel, dass Donald Sutherland und Mary Tyler Moore, dass die als Ehepaar sich ganz neu erleben im Prinzip in dieser Situation. Und Timothy Hutton ist dann in Therapie, der Therapeut wird gespielt von Judd Hirsch, auch sehr gut. Und es ist ein sehr ruhiger, gut beobachteter, irgendwie überhaupt nicht melodramatischer, kluger, durch und durch überzeugender Film. Also wirklich sehr, sehr guter Film. Der hat damals auch den Oscar für beste Regie und bester Film gewonnen, 1981. Und wie gesagt, Timothy Hutton als Best Actor in a Supporting Role und bestes Screenplay auch. Also ist damals auch durchaus dekoriert. Es ist erstaunlich, dass das Robert Redfords erste Regiearbeit war, weil der Film so so irgendwie entspannt und irgendwie selbstsicher wirkt. Du hast nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand noch was lernen müsste oder sowas. Also wirklich sehr, sehr überzeugende, runde Sache. Kann man sehr gut anschauen, auch heute noch.
Okay, krass. Ja. Filme von 1980 haben wir eben schon besprochen, haben ja nicht immer die Qualität oder ältere Filme, sagen wir mal so.
Richtig, aber ich stelle eben in letzter Zeit durchaus fest, dass es schon was bringt, sich die besten Filme von etwas länger auch mal wieder anzuschauen mal anzuschauen.
Ja. Auf jeden Fall, ja klar. Also das sollte man auf jeden Fall machen.
Es schlummert halt doch noch einiges in der Vergangenheit, was man einfach nicht kennt, aber was so gut ist. Und dieser Film ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut.
Mhm.
Ja. Jo.
Eine ganz normale Familie. Ordinary People. Du hast es auf Amazon gesehen, richtig?
Genau. Da gibt es in OV und auf Deutsch, ja.
Hervorragend. Das ist ja gut. Sehr schön, weil das bei den anderen hat mir das, glaube ich, auch immer dazu gesagt, wo wir den gesehen haben. Genau. So. Das war's mit den Filmen für diese Sendung. Aber wir haben noch ein paar andere Themen, denn du wirst einen fremden Podcast besuchen, habe ich gehört. Erzähl, was passiert?
Ja, ich wurde von.
Du nicht mehr mit uns podcasten?
Doch, natürlich. Ich wurde von Daniel und Paula zum Spätfilm-Podcast eingeladen. Die machen ja im Rahmen der Follow Brewery, was auch immer, Aktion, laden die im Moment Leute ein, die mit in ihrem Podcast Filme besprechen. Und der Film, auf den wir uns jetzt geeinigt haben, ist der Truffaut-Klassiker Sie küssten und sie schlugen ihn, den ich momentan noch nicht gesehen habe, aber übermorgen werden wir darüber sprechen, insofern.
Bis dahin wirst du ihn gesehen haben.
Morgen dann mal was tun. Ja, aber es ist wirklich ganz schön, weil das jetzt eben auch so zu dem passt, was ich in letzter Zeit sowieso ganz gerne mache. Klassiker mir mal anschauen und nachholen und dann gleich mit netten Leuten drüber sprechen. Das wird hoffentlich ganz gut, aber ich werde euch dann berichten. Aber jetzt schon mal der Hinweis, irgendwann erscheint das dann beim Spätfilm auch und dann könnt ihr mich dort auch nochmal hören.
Genau, das sagen wir dann auf jeden Fall nochmal auf den diversen Kanälen und du wirst es sicherlich auch hier in der Sendung erzählen, wenn deren Sendung dann erschienen ist. Genau. Dann kannst du uns ja nächste Woche ganz kurz über Sie küssten und sie schlugen ihn erzählen. Genau.
Ja.
Sehr schön. Bei den Freunden vom Spätfilm.
Genau.
Ich habe wieder keinen einzigen Film geschaut, weil ich, wenn ich mal Medien konsumiere, dann im Moment Olympische Spiele schauen muss.
Wie üblich.
Ja.
Auf welchem Wege konsumierst du die? Wie kommst du daran?
Meistens über die ZDF oder ARD Mediathek App und dann, da ich ja tagsüber leider arbeiten muss, also nein, ich bin froh, dass ich einen Job habe und arbeiten kann, aber arbeiten bin halt und leider auch kein großzügiges WLAN habe wie in der alten Firma, wo man dann eben sich die entsprechenden 20 Sekunden oder 5 Minuten für eine Entscheidung in einen Raum anschließen muss, schaue ich viele Sachen dann eben entsprechend abends nach oder dass man eben guckt, okay, wie das Finale von dem so und so lauf, das ich jetzt gerne nochmal sehen möchte.
Ich weiß noch, wie wir in der Bibliothek saßen, in der Uni und eigentlich schweigen. Wir saßen uns gegenüber in einem relativ großen Lesesaal oder, naja, mittelgroßen und schauten beide im Stream Olympia und sprangen dann manchmal auf, jubelnd, aber natürlich immer schweigend.
Genau, Totenstille, aber
lustig.
Goldmedaillen oder Medaillen wurden dann gefeiert.
Okay, so machst du es jetzt nicht mehr.
Nee. Aber also in der alten Firma hatte ich ja WLAN, wo man das dann immer machen konnte, wo man dann eben macht man halt, als ob ich jetzt 5 Minuten rauchen gehe oder 5 Minuten mal eine Entscheidung gucke, alle 2 Jahre mal, 2 Wochen. Ich guck, weiß ich das? Jetzt hab hier jemand gedröhnt.
Bin ich das? Nee, oder?
Irgendjemand dröhnt. Naja. Vielleicht schneide ich es einfach raus. Ja. Dann wundern sich unsere Hörer, über was wir gerade geredet haben. Es war ein Ehe, das Renke geschlagen hat. Ich mache mir hier so eine Edit-Marke. Das geht ja alles jetzt locker, flockig von der Hand. So. Ja, aber es waren ja wieder einige echt spannende Entscheidungen. Habt ihr das Eiskunstlaufen gesehen, das Paarlaufen?
Ich habe nur das gesehen.
Du hast nur das gesehen?
Ja.
Ich habe das normale Programm, wie heißt das denn?
Kurzprogramm.
Das Kurzprogramm gesehen? Oder auch da so die Wiederholung und so ein bisschen reinguckt und dann 4. Platz, ja, okay, nee, das wird wohl nichts. Ich hatte überlegt, so, boah, stehst du auf, versuchst es zu gucken. Habe mir dann mal gedacht, ach komm, das wird nichts, da ärgerst du dich eh nur. Wach morgens auf, Handyalarm, Gold für Deutschland, so, was? Und dann habe ich mir das direkt morgens noch vor der Arbeit angeguckt. Das war schon ein tolles Programm, was sie da abgeliefert haben, muss ich sagen.
Krass, es war echt krass. Also ich hab wirklich lange kein Eiskunstlaufen gesehen. Mhm. Jahre nicht, vielleicht Jahrzehnte. Und ich war wirklich weggehauen. Also das Niveau, auf dem die fahren und auf dem die springen vor allem, ist ja völlig abartig. Also es ist ja, das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was eben vor 20 Jahren man da sehen konnte.
Mhm. Ja, vor allen Dingen im Paarlauf eben. Also
ja, und wie, also weißt du,
sind nicht so drei Sprünge früher.
Drei Mehrfachsprünge, also so massive Mehrfachsprünge hintereinander und sind immer synchron, landen immer sicher. Ja. Das ist krass, total absurd.
Ja, wobei, wenn du die anderen, weiß nicht, hast du nur die beiden Deutschen gesehen oder hast du auch die anderen gesehen?
Ich habe nur das gesehen, ja.
Okay, weil die anderen, auch Weltspitze, da hat eigentlich jeder irgendwie mal gepatzt. Also musste, damit wir die beiden Gold gewinnen konnten, mussten die Gegner auch patzen, aber die haben auch alle.
Na gut, aber bei Sprüngen auf diesem Niveau muss ja auch gepatzt werden. Es kann ja gar nicht anders sein eigentlich.
Ja.
Also, Wahnsinn. Claudia, hast du es auch gesehen?
Ja, aber auch nur paar Ausschnitte eben von den Besten und so. Ich bin ja
du bist doch unsere Eiskunstlauf-Expertin.
Ja, ich bin so eine frühere Eiskunstlauf-Enthusiastin, aber mich hat das ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Wobei ich zugeben muss, ich bin auch immer vor allen Dingen am Herrenwettbewerb interessiert gewesen. Die anderen sind nicht ganz so mein Fall gewesen. Aber ich habe echt Probleme mit den Veränderungen im Reglement. Ich finde einfach, dass es früher dramatischer war, als es weniger reglementiert war, welche Elemente sie zeigen und so. Ich meine, ich weiß, dass das auch alles Nachteile hat und sowas, aber ich fand einfach diese das Drama, was entstand, wenn jemand am Anfang seiner Kür ein paar wichtige Sprünge verpatzt hat und so und dann versucht hat, die irgendwo hinten nochmal reinzustopfen, um die halt
und
irgendwie
runterzubringen. Und jetzt geht das nicht
mehr, oder was? Das dürfen sie jetzt so alles gar nicht mehr. Es ist viel stärker reglementiert, was du zeigen darfst. Du darfst nicht einfach nach deinem Belieben quasi noch Sprünge irgendwo reinpressen und so.
Warum nicht?
Ja, das
sag vorher an, was du machst.
Ja. Und du hast eben nur in geringem Maße quasi die Möglichkeit, das noch zu ändern oder sowas. Ja, also und eben auch insgesamt, wie jetzt, ich meine, das ist beim Eiskunstlaufen ja immer, das ist ja eine ewige Diskussion darum, wie man es schafft, ein Bewertungssystem zu gewährleisten, was eben nicht so stark davon beeinflusst wird, wer sozusagen eine Hausmacht hat oder sowas oder irgendwie bei den
bei den Stefan Richtern
schon immer, beliebt war oder den richtigen Trainer hat und sowas, ja. Das ist halt immer ein Riesenproblem gewesen. Ich weiß nicht, ich finde aber, ehrlich gesagt, mir ist das ein bisschen zu technisch, wie es inzwischen ist. Es wird halt so Punkte gezählt, okay, und dann ergibt sich am Schluss eben so ein Gesamtscore, aber ich finde nicht immer, dass der abbildet, was für mich jetzt so am aufregendsten war oder sowas. Und deswegen bin ich so ein Stück weit raus. Und ich finde, ehrlich gesagt, bei den Herren auch, also jetzt zum Beispiel der Gewinner, wie der läuft, für mich läuft der fast zu perfekt. Ich habe nie das Gefühl, dass irgendwas schief gehen könnte. Ich weiß, dass es auch bei ihm in den letzten Jahren einiges schief gegangen ist und so. Aber wenn der eben nett, wenn eben alles gut läuft, dann sieht das so glatt aus, dass eben, ich habe nach den Sprüngen nicht mal mehr dieses Gefühl so, boah, wie krass, sondern es ist einfach so, okay, es ist ein unfassbarer Sprung mit so einer Leichtigkeit gesprungen, dass ich nicht mal mehr wow sage, sondern so denke so, okay. Also ich finde es irgendwie, weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu alt geworden dafür. Vielleicht fand ich es einfach mit 14 spannender oder so, ich weiß
nicht. Jetzt bei den Herren hat dieser Japaner wieder gewonnen, ich habe es glaube ich.
Gesehen. Ja, genau. Der war ja zwischendurch auch, muss man sagen, ganz schön weg vom Fenster und
der hat doch vor 4 Jahren bei dem Kurzprogramm so eine Ultranummer abgeliefert.
Ja, genau.
Und ist dann bei der Kür irgendwie durchgereicht worden nahezu. Ich habe nämlich immer noch auf meiner Festplatte dieses Kurzprogramm. Das kann ich mir jederzeit angucken, wenn ich möchte, was jetzt lange nicht passiert. Vielleicht mache ich das jetzt mal wieder und vergleiche es mit dem aktuellen Kurzprogramm.
Wie durchgereicht?
Der hat doch bei den letzten Spielen vor 4 Jahren dann in der Kombination nicht gewonnen. Der ist bei der Kür, war der nicht so stark.
Also der diesmal gewonnen hat, hat auch vor 4 Jahren gewonnen.
Echt?
Ja.
Han Yu heißt er, glaube ich.
Genau.
Aber irgendwas war mit der Kür vor 4 Jahren, die war irgendwie eher mäßig.
Okay.
Ja.
Naja.
Ja. Das heißt, aber sonst habt ihr wenig.
Ich habe im Moment überhaupt keine Zeit dafür. Insofern.
Ich habe heute Springen geschaut. Dieses, ich glaube, Aerials heißt es. Mhm. Dieses Skispringen, Skikunstspringen, wo die so Loopings und so ein Kram machen.
Ja.
Und keine deutsche Beteiligung, aber ich finde solche Sondersportarten, die ja, oder diese modernen Skisportarten, finde ich ja noch immer spannend, wenn man die einfach mal bei Olympischen Spielen sich in Ruhe anschauen kann. Und da gab es, was ich total schön fand, die Situation, dass unten stehen eben diese 3 Führenden. Es waren jetzt 2 Russen unten, also olympische Athleten russischer Herkunft oder so heißen die ja, und ein Ukrainer. Und die standen halt alle Arm in Arm da unten und haben gewartet, dass der nächste Springer kommt und gucken, wie es ist. Irgendwie 2 sind schon auf den Rücken gefallen, also nicht, also irgendwie gestürzt, dass sie nicht die geschlagen haben und die 3 standen halt da unten. Und eben dieser olympische Gedanke, Russland und Ukraine, die mögen sich ja jetzt vorsichtig gesagt im Moment nicht so gerne, aber
ja, führen halt Krieg, ja.
Genau, sie führen halt Krieg. Aber die 3 Männer, Jungs, stand da unten, waren in ihrem Sport, kämpften natürlich gegeneinander, aber es war durch, weil der Ukrainer hat geführt und die beiden Russen waren dahinter und warteten jetzt, wie der Wettkampf wohl weitergeht und wer am Ende Gold, Silber, Bronze holt. und waren da halt einfach friedlich vereint. Und das fand ich einfach so ein schönes Bild, was ich eben gerne bei Olympia sehe, dass da Nationen auch miteinander gut auskommen und Menschen gut miteinander auskommen, die vielleicht auf Nationenebene Schwierigkeiten miteinander haben oder Krieg führen. Und ja, das war sehr schön. Es sind sowieso relativ viele, was man so sieht. Der Japaner, der dann Zweiter geworden ist, der Chinese. Chinese ist Zweiter geworden, der ist dann da noch reingesprungen. Aber der war sehr enttäuscht, dass er nicht jetzt Erster geworden ist. Also der war ja auf eine Art enttäuscht, die ich schon unangenehm fand. Also man natürlich gerne möchten alle Gold kriegen, die da hinfahren. Bei manchen ist es realistischer, bei anderen nicht. Aber der war halt in einer Art enttäuscht wie, ja, wieso denn nicht? Und war halt total konsterniert, dass er nicht erst gewonnen hat und der Ukrainer gewonnen hat. Aber ja. Das war irgendwie eine sehr schöne Situation. Und dieser Massenstart heute, Biathlon-Massenstart, das war auch, das war so spannend. Ganz, ganz starkes Rennen. Und Biathlon ist ja halt so, wenn du da einmal daneben schießt, dann fliegst du raus und dann plötzlich schießen die anderen auch daneben und dann bist du wieder im Rennen drin und krass. Also ja, schöne Spiele, mir gefällt's.
Ja.
Was ich auch immer schön finde, ist die Situation, wenn die koreanischen Athleten zusammen auftreten, also nord- und südkoreanische Athleten zum einen, also beim Einmarsch schon letzte Woche, Einmarsch der Nationen, und sie sind halt, das machen sie ja jetzt schon seit ein paar Olympischen Spielen, dass sie unter der olympischen Fahne oder unter einer gemeinsamen Flagge irgendwie ins Stadion einlaufen, aber dass in Südkorea eine nordkoreanische und eine südkoreanische Mannschaft unter einer Flagge ins Stadion einlaufen, das finde ich ist schon was Besonderes. Und
ja, ist auch total besonders.
Also, und gerade in der aktuellen Situation, wo es ja irgendwie gefühlt viel eher Krieg gibt, als dass sich das irgendwie friedlich alles auflösen wird.
Ja.
Aber irgendwie, ja.
Nee, ist eine tolle Sache, kann man nichts anderes sagen.
Schaffen sie es da doch, das ist hinter.
Sehr überraschend.
Ja. Aber die Zeiten sind schon eher doof, muss ich sagen. Also, die Entscheidung, auch, dass die Entscheidungen dann so liegen, dass die in Europa und in Amerika gut geschaut werden können und dann Skispringen um 11 Uhr ist. Also natürlich ist auch so Nachtspringen hat so einen Charme, aber wenn dann das Stadion dafür leer ist und die Athleten vor leeren Rängen springen, ist das irgendwie auch ganz schön öde.
Also, ja gut, zum Teil machen sie es ja auch einfach nach dem Wetter, gell? Weil die Wetterverhältnisse wohl so extrem sind, dass sie gucken müssen, dass sie überhaupt irgendwie einen Slot finden, wo die Athleten alle ungefähr gleiche Verhältnisse haben.
Ja.
Ja.
Ja, klar, also das ist natürlich auch wichtig, aber es sind dann doch, also gerade die Sachen, die man gucken kann, sind halt auch ganz oft echt leer in den Stadien. Das finde ich echt schade.
Ja.
Also wenn du dir vorstellst, die hätten die Spiele nach München gegeben, da wäre halt wahrscheinlich kein Stadion leer geblieben. In London also 2012, als ich da war, habe ich halt für nichts Karten gekriegt. Also, weißt du, ich hätte nicht mal zum Gewichtheben oder zur rhythmischen Sportgymnastik, die ja doch eher noch Randsportarten sind als Biathlon, hätte ich nicht mal Karten bekommen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen, schade. Ja, oder Bogenschießen oder so, irgendwas. Ja, Olympische Spiele. Ich werde weitergucken und dann nächste Woche noch einmal berichten und dann sind sie auch schon wieder vorbei. Okay. Ich weiß wieder zwei Wochen nicht, was ich mit mir anfangen soll.
Ist bei dem Freestyle ist da auch immer noch diese Skicross-Sache dabei? Die zwei
ja, da ist doch so ein fürchterlicher Unfall passiert, gell?
Ja, ist es jetzt gewesen?
Ja, da hat sich irgendeiner das Genick gebrochen und ist dann weitergefahren. Oh, ganz furchtbar.
Oh ja, stimmt. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Da habe ich nur was von gehört, dass da dem einen. Okay. Ja. Aber Skicross ist schon spektakulär.
Auf jeden Fall. Ja, also als ich das
macht
ich
total das, Spaß.
Wie hast du das mal gemacht?
Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich echt gedacht, so, boah, wie verrückt die sind und wie spannend das ist, das anzuschauen, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja.
Ich finde, es fühlt sich beim Schauen irgendwie so an, als ob das komplett zufällig ist, ob du da jetzt weiterkommst oder nicht. Weil,
was denn?
Fährt dir einer von der Seite rein, dann stürzt er halt oder irgendwie eine schlechte Kurve erwischt und irgendwie, also es fühlt sich total zufällig an, ob man da jetzt stürzt oder durchkommt oder sonst irgendwas. Aber wenn man das dann irgendwie ein bisschen länger geguckt hat und auch mal weiß, wer da im Weltcup führt und der dann zufällig bei Olympia auch wieder vorne ist, das kann ja nicht ganz so zufällig sein, wie ich
mir das auch will. Nee, auch dieses, wo man in diesen Parcours Zeit verlieren darf und wo eben nicht. Also, dass du eben da, dass es da Stellen gibt, wo du den Schwung behalten musst. Mhm. Sonst bist du eben 3 Hügel weiter, bist du halt hinten. Und da merkt man halt schon, dass es ganz große Kunst ist. Also, dass die einfach da nach einem ganz genauen Plan durchfahren müssen. Und natürlich dann von den anderen sich nicht irgendwie verunsichern lassen dürfen, aber vor allem müssen sie eben die perfekte Linie finden. Noch, ich habe so das Gefühl, noch viel mehr als bei beim Super-G zum Beispiel, oder ja, wo man auch eine gute Linie finden muss, klar, aber da kannst du eben auch noch was damit wettmachen, dass du eben an anderer Stelle dann eben wieder Schwung aufnimmst. Aber hier ist so, wenn du da Schwung an der falschen Stelle lässt, dann bist du raus. Also dann bist du einfach zu langsam.
Ja, und dieses direkte Knockout, das macht halt auch echt viel aus an Spannung. So. Da ist bisher halt raus. Wenn du deinen Heat nicht gewinnst oder Zweiter wirst, war's das. Danke. Nächstes Jahr wieder, 4 Jahre wieder.
Genau.
Mhm. Ja. Das ist ja auch, da habe ich mich heute Morgen auch schon wieder geärgert. Das ZDF zeigt dann irgendwie Vorberichterstattung zum Biathlon, anstatt mal Live-Bilder von einer anderen Sportart zu zeigen. So einer Randsportart. Ja, da sind keine Deutschen dabei und ja, ist vielleicht nicht die Lieblingssportart. Aber es sind Olympische Spiele, zeigt halt einfach alles.
Ja, und die Schauwerte sind so groß.
Ja, also, da zeigen sie Wiederholungen von einem Curling-Spiel zwischen Schweden und Großbritannien.
Ja. Nichts gegen Curling.
Nichts gegen Curling, der ist gerade nicht dabei, habe ich Glück. Aber sie könnten halt auch dieses Kunst-Skispringen zeigen oder sonst irgendwas. So, da passiert ja was. Parallel. Es ist ja immer irgendwas, wo gerade eine Entscheidung ist, wo gerade irgendwas los ist. Aber nee, sie zeigen dann Vorberichterstattung oder Wiederholung. Oder? Naja, gut. Olympische Spiele. Einer von euch beiden muss jetzt die Sendung beenden.
Weil der Bob nicht da ist.
Der Bob ist nicht da. Wir kommen wieder nicht aus der Sendung raus.
Und ohne den Bob sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Ja, geht doch auch.
Ja, genau.
Geht doch auch.
Gut.
Sogar ohne Hustenes Baby.
Jetzt habe ich doch noch eine Sache vergessen. Vielen Dank für die Geburtstagsgrüße. Vor allen Dingen Stefan Puh. Aber insgesamt vielen Dank.
Genau. Meine und? Geburtstagsgrüße dann jetzt kommt ein Freitag, bitte.
Genau.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.